Kölsch und Jod. Der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen.
Hier ist Kölsch und Jod. Schön, dass ihr dabei seid in dieser Folge unter dem Motto An apple a day keeps the doctor away. Ja, das war mal eine richtig tolle Aufgabe, die ich da bekommen habe. Nico, mach doch mal eine ganze Folge Kölsch und Jod nur über Äpfel. Warum ist der Apfel und die Apfelernte so wichtig fürs Rheinland? Wie hat sich der Job eines Obstbauern mit den Jahren verändert? Und welcher Apfel ist eigentlich der beste für einen richtig schönen rheinischen Apfelkuchen? Ach ja, und die Apfelblindverkostung, die machen wir heute auch noch. Und das mit Obstbauer Roland Schmitz-Hübsch aus dem Vorgebirge. Schön, dass du da bist, Roland.
Ja, danke. Hallo.
Roland, zunächst mal zu dir und deinem Betrieb. Wie lange machst du das schon? Und vor allem, was ist das für ein Betrieb, den ihr habt?
Also ich selber bin seit ungefähr 25 Jahren im Betrieb. Das ist ein elterlicher Betrieb in vierter Generation jetzt.
Wow.
Und den Betrieb gibt's jetzt seit 126 Jahren.
Das heißt, du kannst in Bilderbüchern auch mal so nachblättern, die Oma, die Großoma oder
ganz
wer,
genau.
wer fing an mit dem Schmitz-Hübsch-Betrieb?
Der Otto fing an und der war auch ein sehr großer Pionier im deutschen Obstbau. Der hat also schwachwüchsige Unterlagen eingeführt nach Deutschland.
Was heißt das? Das muss dem Laien
genau. Früher gab's ja nur große Bäume, ne? So Streuobstwiesen, Riesenbäume.
Ja.
Und die Idee war eigentlich, da so kleine Bäume dazwischen zu pflanzen, bis die Großen dann ihr Volumen ausgereizt haben und die Kleinen dann zu roden. Und dann hat man also schnell festgestellt, dass die Kleinen also viel cooler sind, weil man alles vom Boden aus machen kann. Man kann die pflücken, ernten, man kann den Baumschnitt machen und die Qualitäten sind auch viel besser.
Das heißt, ganz kurz, ein kleiner Baum trägt viel mehr als ein großer?
Vom Volumen her ja, also wenn ich das auf Volumen umrechne, ja. Man braucht dann halt extrem viel, also wir pflanzen derzeit 3000 Bäume auf so 10.000 Quadratmeter Fläche und früher war das halt viel, viel weniger, große Bäume und jetzt sind die reinen Plantagen, also sprich reine Baumreihen, nur mit diesen kleinwüchsigen Bäumen und das geht halt mit dieser Unterlage, also diesem Wurzelstock und man veredelt also diese Edelsorte auf so eine Wurzel drauf, damit die schwach wächst und das hat so ein bisschen Otto Schmitz-Hübsch nach Deutschland reingebracht und daher sind wir auch ein bisschen bekannter.
Das heißt aber, du machst ja gerade allen Hobbygärtnern auch so ein bisschen Mut, weil mit einem kleinen Obstbaum im eigenen Garten kann man einen guten Ertrag machen für sich
das
selbst.
Das geht auf jeden Fall. Ein Obstbaum im Garten geht gut. Man sollte sich da gut beraten lassen in einer Obstbaumschule. Da gibt es ja mehrere hier im Gebiet und die können einem dann auch helfen, welcher Standort im Garten am idealsten wäre für so einen Obstbaum.
Und was heißt dieses Veredeln eigentlich? Also das hört man immer wieder. Was bedeutet das
was
ganz
ist das
konkret?
Eigentlich? Ja, das verstehen weniger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Junagold nehme, also das klassische Sorte, ist egal welche du nimmst, und die pflanze ich einfach so in den Boden rein, dann wird das halt wieder ein Riesenbaum. Und mit dem Trick des Veredelns, dass man den auf eine schwache Sorte veredelt, habe ich ja im Boden etwas, was ganz schwach wächst. Und darüber ist dann meine Sorte drauf veredelt. Also man nimmt wirklich ein Stück von diesem Elster, Junagold, whatever, und setzt das da drauf und das wächst dann an. Und daraus entsteht dann der Baum. Und somit habe ich vergleiche das immer mit so einem riesen Motorschiff. Du hast also ein riesen Motorschiff, der total schnell fahren will, aber du hast nur einen 6 PS Motor dahinter, deswegen kann der nicht schnell fahren. Und genauso machen wir das mit den Obstbäumen, also etwas, was schnell wachsen will. So ein Elster, Junagold, die wollen alle groß werden, aber da der Motor ganz klein ist, diese Unterlage, kann der nicht schnell. Und dann wird er unheimlich schnell fruchtbar und der Baum bleibt ganz klein. So kann man es gut erklären.
Super erklärt. Zurück zu deinem Betrieb nochmal. Also du hast eben nicht wie der kleine Hobbygärtner nur einen Obstbaum und einen Apfelbaum da stehen. Wie viele Bäume sind es bei euch?
Das sind so um die 100.000 Bäume, die
What?
Wir haben. Ja, ja.
Okay.
Damit zählen wir aber eher von der Größe her zum Durchschnitt. Also es gibt schon größere Obstbauern. Wir sind definitiv nicht der Größte. Was uns ausmacht, ist halt diese enge Verbindung zum Endverbraucher, weil wir die ganzen Äpfel bei uns ab Hof vermarkten.
Wow. So, jetzt, bevor wir gleich auch einen kleinen Apfeltest im Laufe dieses Podcasts machen, vielleicht erstmal zum Apfel und dem Rheinland an sich. Warum matcht das so gut? Warum passt der Apfel so gut ins Rheinland? Woran liegt das?
Wir haben hier hervorragende klimatische Bedingungen. Das hat einen Grund, warum der Otto Schmitz-Hübsch damals sich entschieden hat, nach Merten zu kommen, weil wir hier super gute Lösslehmböden haben, die Grundlage für einen guten Obstanbau. Dann haben wir hier durch die Schräglage, Hanglage, Vorgebirge, haben wir dann auch schön, dass die Kaltluft abfließt bei Frühjahrsfrösten ist das ja sehr wichtig und wir haben die Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Und diese drei Punkte spielen hier alle wunderbar zusammen und deswegen ist das ein super Standort.
Das Rheinland an sich macht für mich so ein paar Sachen aus. Das ist Apfel, Erdbeeren war ich aber auch als Kind immer pflücken und Spargel. Sind das Richtig. So die drei Klassiker des Rheinlands? Ja. Habe ich da irgendwas vergessen?
Rhabarber gehört noch dazu.
Ah, ja, stimmt.
Genau. Rhabarber wäre noch witzig. Wichtig, aber da hast du recht. Das sind so die Klassiker, ja.
Ihr spezialisiert euch schon auf Äpfel. Mhm, habt ihr das andere trotzdem im Sortiment? Wie läuft dann sowas Richtig. Ab als Obstladen?
Ja, wir haben einen Hofladen, wo wir unsere eigenen Produkte verkaufen. Das wären dann Äpfel, Birnen und Süßkirschen. Aber das ganze Sortiment wird natürlich angeboten. Wir haben einen regionalen Spargel, regionalen Salat vom Bauer nebenan. Also kommt wirklich morgens mit dem Trecker bei uns auf den Hof gefahren.
Ist man da befreundet in irgendeiner Form auch?
Ja, oder? Schon. Also geht auf Augenhöhe auf jeden Fall. Ne? Und der liefert dann die 10 Kisten Salat an und so weiter. Und so wird das dann bei uns im Hofladen direkt verkauft. Ganz frisch. Tagesfrisch.
Hm? So, der Otto Schmitz-Hübsch war dein Urgroßvater?
Urgroßvater.
Urgroßvater.
So. Ja, genau. Der Otto, dann kommt der Heribert, dann der Elmer und dann bin ich. Ja.
Das heißt, damals war schon klar, vor 25 Jahren sagtest du, Roland, du übernimmst das hier. Oder gab es für dich die Option, was anderes zu machen? Erzähl mal ein bisschen aus der Kindheit.
Ja, ich sag mal ehrlich, man wächst da so ein bisschen rein. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt so, man wird ja da so mit 10 Jahren so auf so einen Trecker gesetzt, ne? Mit so einem Kissen im Rücken, damit man die Pedale noch treten kann. Und dann lebt man das so ein bisschen. Ne? Und dann macht das dann auch Spaß. Und dann interessiert man sich dafür. Und so wächst man da so rein. Ne? Also Quereinsteiger ist eher selten. Mhm. Ne? Also weil das schon sehr speziell ist, Obstbau. Ne?
Was hast du als Kind denn gemacht? Also Trecker, sagtest du gerade, mitfahren oder durftest du schon selber Trecker fahren? Was waren deine Aufgaben so im Familienbetrieb damals?
Aufgaben als Kind war schon Trecker fahren. Ne? Das macht ja auch am meisten Spaß. Ja. Und wir haben ja nur diese kleinen Spielzeugtreckerchen. Ne? Die sind ja ganz schmal und klein, die kommen aus dem Weinbau, weil sonst passen die ja nicht in diese Reihen rein, weil das alles sehr schmal und eng ist. Und und da fährt man da so rum und hat dann ein Mulchgerät dran und mäht das Gras oder fährt die Äpfel dann in die Halle und aus dem Quatsch und Stapler fahren auch direkt, ja.
Und irgendwann wächst man dann so in die Aufgaben. Und wann war der Punkt, wo dein Vater dann sagte, jetzt darfst du oder jetzt solltest du?
Das ist, wo ich dann zu Hause im Betrieb angefangen habe, so vor circa 25 Jahren, hat mein Vater mich ziemlich schnell selbstständig arbeiten lassen. Das war sehr cool. So dass ich dann da auch direkt Verantwortung übernommen hatte. Und dann ist das natürlich auch interessant, weil man dann auch neu gelernt ist, direkt auch umsetzen kann. Natürlich macht man alles anders wie der Vater, ist ja grundsätzlich so. Macht man vielleicht auch, um ihn zu ärgern, ich weiß es nicht. Aber das ist ja logisch, ne? Wenn du frisch von der Schule kommst, willst du alles ausprobieren. Ich hatte sogar einen ganz kleinen Versuchsgarten, wo ich dann verschiedene Schnittideen umgesetzt habe, bevor ich dann das dann in die breite Fläche gebracht habe, um auch zu zeigen, hier, das geht ja so viel cooler und ist viel weniger Arbeit. Also da ist auch total viel Innovation drin, gerade Baumschnitt, die ganzen Pflegemaßnahmen. Wir machen heute oder versuchen sehr viel mechanisch zu machen, klar. Ist natürlich total schwierig, Saisonarbeitskräfte zu finden, die draußen bei der Hitze jetzt oder bei Regen draußen arbeiten wollen. Und das versucht man ja möglichst viel zu mechanisieren. Mhm. Ja, das ist im Obstbau schwierig. Also das geht, aber vieles ist halt immer noch Handarbeit. Also die Ernte zum Beispiel ist komplette Handarbeit.
Jeder Apfel wird per Hand
gepflückt.
Jeder
Apfel musst du von Hand pflücken.
Gibt's da nicht so, ich sehe immer so Schüttelmaschinen, aber das geht bei Apfel wahrscheinlich nicht, oder?
Doch, die Schüttelmaschinen, das geht auch bei Äpfel, aber dann ist es Saft, ne? Dann ist es nicht mehr Tafelobst.
Ja gut, das ist ja logisch. Ja. Weil du diesen schönen Überblick hast, von Kindheit an bis heute, wie hat sich der Obstbau verändert? Das Mechanisierende hast du schon erklärt, also auch mit der Zukunft, mit der Technik gehen. Ist es trotzdem in irgendeiner Form herausfordernder geworden, einfacher geworden? Wie würdest du sagen, hat sich der Obstbau verändert im Rheinland auch vor allem?
Also einfacher wird es auf gar keinen Fall, es wird immer komplexer. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass wir uns auf die Klimaveränderung eingestellt haben. Während ich zu Hause startete, das war so 98 rum, war das Thema Hagelschutz oder so nie ein Thema. Oder Sonnenbrand, das gab es gar nicht. Oder irgendwie Sorten, die nicht mehr passten wegen der Klimaveränderung. Das gab es gar nicht. Wir hatten früher Cox Orange. Das war die erste Sorte, die ich rausgeschmissen habe. Die ging einfach nicht mehr. Es ist eine rheinländische Sorte, aber die geht faktisch nicht mehr. Die kommt ursprünglich aus England, ist so Regen und so mieses Wetter gewohnt. Mit der Trockenheit und der intensiven Sonneneinstrahlung hat sich vieles geändert. Wir haben neue Sorten, die mit dem Klima viel besser zurechtkommen. Anstelle von Cox haben wir jetzt Robinette, eine Kreuzung aus Cox, aber der kann die Hitze ab. Und dann haben wir angefangen, Hagelnetze zu bauen. Inzwischen haben wir die nicht nur mit weißen Netzen, sondern im Moment arbeiten wir mit grauen Netzen, um noch zusätzlich eine leichte Schattierung hinzukriegen wegen dem Sonnenbrand, weil Äpfel können auch Sonnenbrand kriegen, wie wir jetzt auch, wenn wir in die Sonne gehen. Und Schattierung. Da in meiner Meisterschule, da haben wir nicht über Schattierung geredet, sondern wie kriege ich Licht in den Baum, und heute redet man über Schattierung. Ja, und dann, klar, Frostschutz, da haben wir viel investiert. Wir haben Becken gebaut, wo wir Regenwasser speichern für die Bewässerung. Wir haben die gesamte Bewässerung automatisiert, Sensorik im Boden eingebaut, die dann die Daten per Funk hier ins Büro schickt.
Krass.
Wo ich dann im Büro dann sagen kann, okay, die Fläche braucht ein bisschen mehr Wasser, und dann kann ich wirklich auf den Tropfen genau das viel genauer steuern wie früher, um auch hier Wasser einzusparen. Das sind alle, also auch viele nachhaltige Themen. Wir zum Beispiel, die letzten Jahre haben wir sehr viel in Solar investiert, eine Riesensolaranlage gebaut. Wir sind derzeit dabei, eine Hackschnitzelanlage zu bauen. Das heißt also, wir müssen ja jedes Jahr 6.000 Bäume roden, damit meine Anlagen nicht veraltern.
Also ihr pflanzt regelmäßig neu.
Ja,
wie lange hält so ein Baum?
15, 16 Jahre.
Und dann trägt er nicht mehr, oder was ist das Problem?
Ja, er wird zu dicht. Wir haben dann schlechtere Qualitäten an so alten Bäumen, weil er einfach zu dicht viel, zu viel Laub hat. Und oft ist es aber dann auch einfach die Sorte, die durch ist. Ne? Also auch dieses Sortenkarussell dreht sich.
Ist das schon immer so gewesen?
Ja,
oder hat das mit dem so von dir angesprochenen Klimawandel auch zu tun?
Das ist dadurch sicher auch befeuert, aber Sorten wechseln ständig und werden auch verbessert, aber auch teilweise Typen von Sorten. Also der Elster, den wir heute haben, ist nicht mehr der Elster, den wir früher haben. Der ist ein bisschen roter. Das ist also eine rote Mutation. Dann will man die aber natürlich auch pflanzen. Das heißt, man will schon frühzeitig austauschen, damit man up-to-date ist und wirklich aktuelle Sorten hat. Und diese Bäume, die dann gerodet werden, die werden dann zerhackt und die nutzen wir dann für die Verarbeitung, die Wärmeenergie oder zum Heizen auch. Okay. Also da machen wir ganz viel.
Hm? Du hast ganz viele Sorten schon angesprochen, und ich freue mich, Roland, du hast was mitgebracht. Das ist das Unhöflichste, was man eigentlich machen kann im Radio oder auch im Podcast. Essen, während man spricht, aber jetzt will ich es mal machen.
Pass auf,
sag mir mal, nicht, was du mir in die Hand drückst, und ich probiere mal irgendwas zum Apfel zu sagen. Also ich esse wahrscheinlich wie viele von euch ganz normal Äpfel und beiße rein und schmecke irgendwas. Aber ob das dann das Richtige, also Sorten erkennen kann ich, glaube ich, gar nicht. So, aber
ist auch super schwierig. Es gibt ja über 2000 Apfelsorten, wie soll man die alle erkennen?
Kannst du das?
Nein, also die Sorten, die ich anbaue, ja.
Aber da könntest du reinbeißen und wüsstest, welches es ist.
Ja, auch das ist schwierig. Eine Blindverkostung ist echt schwer.
Ja.
Ich sehe das eher an dem Baum, wie er wächst und so weiter. Daran kann ich die Sorte erkennen. Aber nur am Geschmack ist schon spannend. Ja?
Okay, ich beiß mal rein.
Ja.
Ach so, da direkt mal vorne weg. Apfel kommt vom Baum. Muss ich den jetzt waschen?
Nein, nicht.
Okay.
Warum? Das ist Quatsch. Nein. Also da ist ein bisschen Staub drauf, wenn man sehr empfindlich ist und sehr schnell Bläschen kriegt im Mund und so weiter. Mhm. Dann kann man den einfach mit klarem Wasser ein bisschen abspülen.
Okay.
Aber bitte nicht schälen, gar nicht, bloß nicht.
Weil?
Da drunter sind die wichtigsten Vitamine und Inhaltsstoffe, sekundären Stoffe, Phenole, ganz wichtige Stoffe, die der Körper braucht. Deswegen nicht schälen, ganz wichtig.
So, ich beiß mal rein. Mmh.
So, jetzt fällt das Reden schwer für den Moderator.
Hat eine schöne Süße, aber in der Spitze würde ich sagen, ist auch eine Säure dabei. Aber vielleicht von der Konsistenz, da ist ja mein 5-jähriger Sohn immer ganz pingelig, so ist es geht's zu mehlig oder wird es zu hart. Ich finde es top. Ein Ticken, so würde ich sagen, ist so ein Apfel, den man sehr gut auch irgendwie für so einkochen kann, hätte ich jetzt so als Laie gesagt.
Ja.
Wie war die Analyse?
Das hast du gut gemacht. Also die Säure würde ich als zitronige Säure bezeichnen.
Aber immer so in den Spitzen, weißt du, wie ich meine? Oben so merke ich das so ein bisschen. Ja?
Das ist, ich darf es auflösen.
Ja, was ist das?
Ja, das ist die Sorte Elster.
Okay, der Klassiker.
Ja, der Klassiker, genau. Ja. Ich dachte, ich fange mal mit dem Klassiker an. Und das ist jetzt nicht der crunchigste, also der knackigste. Da habe ich gleich was anderes.
Mhm.
Und ist aber immer noch vom Geschmack her ein Top-Apfel.
Ja.
Und du kannst ihn super nutzen für Apfelmus, für Apfelkuchen, also breit verwendbar.
Aber dieses leicht,
Ist das mehlig? Irgendwas merke ich so. Ein bisschen
ja,
an der Konsistenz.
Du merkst das Pelzige auf der Zunge. Ja. Das ist Stärke, was du spürst.
Wie bei der genau. Kartoffel.
Ja.
Okay.
Und zwar sind das ja frisch gepflückt. Die haben wir also gestern gepflückt, die Äpfel übrigens. Wenn die so ganz frisch gepflückt sind, dann haben die noch einen hohen Stärkeanteil, der sich im Lager leicht abbaut. Und das ist das, was du auf der Zunge manchmal spürst. Aber da habe ich etwas, was hat das weniger?
Okay.
Und das ist jetzt diese Sorte.
Jetzt mal nur nebeneinander gehalten, nur so rein optisch.
Ja.
Den Elster, den ich gerade hatte, der zumindest an einer Seite tiefrot, der hat fast mehr Grünanteile. Liegt das jetzt einfach am Stadium oder ist das Nein. wirklich die Sorte?
So? Das ist die Sorte, die färbt einfach etwas schwächer aus.
Ja.
Und von der Form her ist er ähnlich.
Ich wollte gerade sagen, ähnlich klein. Ne? Also ich kenne größere Äpfel als
ja,
die.
Ja, ja, ja.
Es
ja.
gibt aber auch deutlich kleinere wahrscheinlich nochmal, ne?
Ja, ja, natürlich. Ja,
okay,
natürlich,
pass auf, ich beiß mal rein. Apfeltasting bei Kölsch und Jod, so muss das sein.
Das hört man ja schon fast, wenn man da so rein will.
Und da ist auch viel mehr Saft irgendwie hinter.
Richtig, ja. Vom Abbiss, wie beschreibt man?
Ja, ich fand den knackiger jetzt irgendwie und so konnte man geiler reinbeißen, sage ich mal ganz plump.
Ganz genau.
Und was mir jetzt zumindest auffällt, sowohl die Süße als auch die Säure sind nicht so extrem bei dem Film. Also die kommen nicht so krass.
Ja, das ist...
Löst ruhig auf.
Ja, das ist eine Kreuzung aus Elster mit Delba.
Was ist denn Delba?
Delba ist die Wahl, ist eine Frühsorte.
Aha.
Und diese Sorte heißt Zari.
Mhm.
Und die ist halt bekannt, die ist halt auch jetzt schon sehr frühreif. Das ist der Vorteil von dieser Sorte, aber man kann sie nicht ewig lagern. Das ist bei den Frühsorten so. Wie bei der nächsten Sorte, die wir gleich probieren werden.
Wofür wäre das gut geeignet? Einfach nur zum
das
Essen?
Das ist ein geiler Essapfel.
Ein geiler Essapfel.
Nein, ich liebe den, weil der so kracht. Ne?
Mhm.
Also die Amerikaner sagen Crunch.
Soll ich mal versuchen fürs Mikro?
Ja, Crunch mal rein.
Achtung, Ruhe bitte. Geil.
War auch nicht gestellt, ne?
Nein, das war genau so. Das ist jetzt Punkt für die Ohren. Okay. Noch was Drittes hast du dabei?
Den letzten?
Ja.
Für dich?
Ähnliche Größe würde ich auch wieder behaupten.
Ja, gibt's auch größer, aber...
Ach so, okay.
Ja, also wie du willst.
Da vielleicht mal eingehakt. Woran erkennst du, wann man den ernten sollte?
Mhm.
Machst du so Testbisse und lässt da noch was hängen?
Ja, es ist
Nein,
ich esse da schon den Apfel auf.
Ja, das ist klar, aber die anderen lässt du dann hängen, oder?
Ja, nee. Also es ist wirklich Geschmack. Weil die Stärke, die du gerade gespürt hast, also das ist so gerade reif, ne? So voll reift, dann ist die Stärke abgebaut.
Mhm.
Und du siehst es an der Untergrundfarbe, also nicht an der roten Deckfarbe, die man immer schön sieht, sondern wenn du den Apfel drehst, da sollte er weißlich-gelblich werden. Dann weißt du, okay, der wird das langsam reif.
Okay.
Die Sorte, die du jetzt in der Hand hältst, die hat das nicht. Die ist immer leicht grünlich.
Okay.
Daran erkennst du die Sorte jetzt nicht. Also ist auch noch sortenbedingt.
Reinbeißen.
Soll ja nicht einfach sein.
Ich kann ihn noch nicht so ganz packen, so geschmacklich.
Aber mehr Säure ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Es ist eine säuerliche Sorte. Ich wollte ja mal von allem ein bisschen mitbringen.
Ne, man sieht auch übrigens ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
Ja.
Nur hier, wenn man so in den Apfel jetzt reinguckt, wo ich reingebissen habe, viel heller, ne? Das,
ja, was, ganz helles Fruchtfleisch.
Ja.
Ja, jede Jack ist anders, deswegen gibt es auch für jeden Jack eine andere Apfelsorte. Wir haben ja insgesamt 20 verschiedene Apfelsorten. Das heißt, wenn du bei mir reinkommst in den Hofladen, du kannst auch wirklich alle probieren. Weil bei uns geht das über den Geschmack. Wie du das jetzt auch, wie unterschiedlich sind die eigentlich. Und wenn man die mit dem Geschmack bewertet, dann kriegt man auch ein anderes Feeling für den Apfel, für die andere Sorten. Zum Beispiel die Sorte Brabourne, kennst du vielleicht aus dem Supermarkt.
Mhm.
Die hatte ich auch eine Zeit lang, aber irgendwann hat die bei uns keiner mehr gekauft, weil vom Geschmack her ist das nichts Dolles. Und wenn du dann die 19 anderen Sorten parallel dazu versuchst und dann probierst den Brabourne und sagst, wie kann man denn sowas essen? Aber im Supermarkt ist halt cool, weil die lange fest bleibt. Ne?
Okay.
Weil da kauft nicht der Endverbraucher, da kauft der Handel. Das ist ein Unterschied, wer da welche Interessen vertritt. Und bei uns ist halt wichtig, du kommst als Endverbraucher rein, probierst, findest deinen Typ. Ne? Und jede Jack ist anders.
Findet deinen Typ. Das geht wirklich? Also man kann bei euch probieren?
Ja. Jeden Sorte kannst du durchprobieren und dir den Magen vollhauen mit Äpfeln und dann entscheiden, was du kaufst. Und das finde ich total wichtig, dass du nach Geschmack entscheidest, weil alle diskutieren, ob jetzt der Berlepsch mehr Vitamin C hat wie der oder ihn hat. Alles Quatsch, alles Blödsinn. In meinen Augen entscheidet das, der soll lecker schmecken. Und wenn du lecker schmeckt, dann isst du auch zwei Äpfel. voilà, da haben wir mehr für die Gesundheit getan, wie vielleicht 10% mehr Vitamin C bei irgendeiner Sorte. Das ist Quatsch.
Das ist ein eher säurebetonterer ja. Apfel für was? Auch zum Essen? Oder würdest du den für irgendwas empfehlen?
Ja, den empfehle ich für Allergiker. Der hat nämlich einen sehr niedrigen Allergenwert. Apfelallergie ist ein fettes Thema, weil es eine Kreuzallergie mit der Birkenpolle, wogegen viele allergisch sind. Mhm. Ist das ein ganz, ganz großes Thema, gerade bei uns im Laden, wo wir ja fachlich auch informieren wollen. Und viele Leute können halt einfach keine Äpfel mehr essen.
Ja, mein Schwiegervater zum Beispiel, das weiß ja, ich. Der, genau, ja,
ne? Genau. Dem geht der Hals zu, ja. Was weiß ich. Und wir haben also spezielle Sorten, die einen sehr niedrigen Allergenwert haben.
Glaubst du, den könnte er essen? Oder hängt es ja. ein bisschen vom Stadium der Allergie ab? Wahrscheinlich auch, ne?
Ja, klar. Also ja. uneingeschränkt auf gar keinen Fall. Ja. Auf jeden Fall erstmal testen, ne? Mhm. Zum Stückchen auf die Lippe legen mhm. und so weiter. Dann merkt man schon sehr gut, ob man das verträgt. Also wir haben insgesamt eigentlich 3 Sorten, die von Allergikern, wo wir auch ein Feedback kriegen per E-Mail und so weiter. Hier, ich kann endlich wieder Äpfel essen, wie geil. Daher wissen wir, dass die Sorten sehr, sehr gut vertragen werden. Wir testen gerade für Züchter auch weitere Sorten, die weniger Allergenpotenzial haben. Ja, und das war übrigens nur zum Auflösen der Rote Grabensteiner. Eine alte Sorte aus dem 16. Jahrhundert, eine der ältesten Apfelsorten, die es überhaupt noch gibt. Wir haben sie im Programm. Und ja, wenig Allergenanteil, aber auch neue Sorten haben wenig Allergen. Es wird oft in den Medien gesagt, dass nur alte Sorten toll sind, das ist Blödsinn. Zum Beispiel die Sorte Welland, eine ganz neue Sorte, sehr gut für Allergiker.
Wow, also das schon mal nur 3 von ganz, ganz vielen Sorten. Ja. Wir hatten ja eben über dieses Waschthema und auch, wie geht man mit einem Apfel um, gesprochen. Zum Thema Behandlung von Äpfeln. Mhm. Erstmal, was seid ihr für ein Betrieb? Nennt ihr euch regionaler? Seid ihr ein Biobetrieb? Was ist da überhaupt der Unterschied? Viele blicken da mittlerweile gar nicht mehr durch.
Ja, es ist auch verwirrend, ne? Weil es gibt ja einmal Bio, dann gibt es Demeter, dann gibt es integriert produziert, dann gibt es konventionell produziert. Ja, und wir bezeichnen uns als nachhaltig Anbauer. Das geht so in die Richtung des damaligen integriert produzierten, was kein Mensch verstanden hat, leider. Damals war das Marketing nicht so toll, glaube ich. Es geht eigentlich darum, möglichst wenig Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Und wenn wir sie einsetzen, muss das echt einen fetten Grund haben. Das meiste, was wir im Obstbau an Pflanzenschutzmitteln nötig haben, sind Fungizide, also sprich Mittel, die gegen Pilze wirken.
Liegt das auch am Rheinland, frage ich jetzt mal, an der Beschaffenheit des Bodens oder woran
liegt das? Das liegt im Jahr. Wenn du dich erinnern kannst, im Mai hatten wir ja wahnsinnig viel Regen und dadurch enorm hohen Pilzdruck. Und unser wichtigster Pilz ist da der Schorfpilz. Und um ihn zu bekämpfen, oder damit das keine schwarze Flecken gibt, weil die sind nämlich auch gesundheitsgefährdend, diese Schorfpilze, wenn du die isst, setzen wir Fungizide ein. Und die werden dann vom Regen auch wieder abgewaschen. Das ist gut, weil du jetzt in der Ernte da auch keine Pflanzenschutzmittel mehr drauf hast. Natürlich müssen wir das dann auch ab und zu immer wieder auffrischen. Ne? Mhm. Und der Biobauer macht das übrigens ganz genauso. Der setzt nur andere Mittel ein. Diese Mittel sind aber leider etwas aggressiver für den Apfel selber und deswegen sind die Äpfel meistens etwas kleiner aus dem Bioanbau. Und da die Mittel nicht so wirksam sind, wird hier auch oft häufiger behandelt. Das kann Pro und Contra sein. Ich denke, es ist auch kein Schwarz-Weiß, dass der eine alles super macht und der andere alles macht schlecht, weil wir haben aus dem Bioanbau total viel gelernt und viele Ideen aus dem Bio übernommen. Daher will ich um Gottes Willen nicht den Bioanbau anschwärzen. Der macht einen super Job und ich habe höchsten Respekt für jeden Bioanbauer, der das macht. Das Endprodukt vom Geschmack her und so weiter ist gleich. Da ist kein Unterschied. Von der Nachhaltigkeit sehe ich jetzt aus der Nachhaltigkeit, wie viel CO2 hat ein Kilo Apfel, sind wir deutlich besser, weil wir durch etwas höhere Erträge und weniger Durchfahrten, weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz da etwas günstiger stehen als der Bioanbau. Aber nochmal, Bio ist super, auch gut.
Ja, ja, aber und du sagst, gut. Und das fand ich eben spannend, du sagst, der Markt, der Supermarkt, der große Markt, der Händler schaut auf andere Aspekte als der Obstbauer, wie du es bist. Ne? Also ja. Du schaust wirklich auf den Geschmack für den Endkunden. Die schauen genau. Eher so, dass die Äpfel gut rüberkommen und auch lange halten oder was ist da deren Prämisse?
Ja, du musst dir überlegen, dass so ein Supermarkt möglichst die Äpfel lange anbieten muss. Und dann liegen die natürlich in so einem Supermarkt oft relativ warm. Bei uns kommen die Äpfel aus dem Kühlhaus und werden kalt verkauft.
Ach so, dazu. Wie lagert man Äpfel am besten?
Kalt.
Im Kühlschrank.
Kühlschrank, okay. Genau. Kühlschrank. Am besten im Gemüsefach unten in dieser Schale rein, weil wir können uns auf den Kopf stellen und die kühlen und super schön halten und so, dass möglichst alle Inhaltsstoffe da drin sind. Wenn du die 3 Tage in die Obstschale legst, hast du die ganze Arbeit von mir kaputt gemacht innerhalb von 3 Tagen, weil er da auch sehr viel Inhaltsstoffe verliert. Also bitte im Kühlschrank und vor dem Essen natürlich 1 Stunde vorher rausholen, sonst ist es ein bisschen kalt. Aber kühl ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Jetzt brauchen wir ein paar Profi-Tipps vom Profi für uns Laien oder auch, also wir hatten ja eben schon den Hobbygärtner so. Worauf muss ich achten, wenn ich einen eigenen Apfelbaum pflanzen möchte? Erstmal bei wahrscheinlich auch einer guten Baumschule oder so sich umhören. Verkauft ihr auch Bäume?
Nein, das machen wir nicht. Okay. Wir kaufen die selber.
Ja. Aber so, was sind so die wichtigsten Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich einen Apfelbaum anpflanze?
Erstmal natürlich die Lage. Ne? Also ich kann keinen Apfelbaum in den Schatten stellen. Ne? Da muss also Sonne ran. Da muss also ein vernünftiger Boden sein.
Was ist der richtige Boden? Dieses Lehmige hast du schon gesagt?
Ja, so ein Lösslehmboden sagt man dazu. Man kann aber auch, wenn der Boden nicht so dolle ist, den ein bisschen verbessern. Ja. Also da kann man Bodenaktivatoren nehmen, da kann auch Boden austauschen so ein bisschen.
Wie groß sollte der Baum sein, wenn ich ihn einpflanze? Weil da gibt es ja auch die Auswahl aus verschiedensten Größen. Geht es da einfach nur darum, wie schnell die ersten Früchte da sind? Oder?
Das entscheidet letztendlich wieder der Außenborder meines Motorbootes. Also wie stark ist dieser Motor? Und das kann ich in der Baumschule beeinflussen oder beim Kauf beeinflussen. Und vielleicht nicht immer auf diese alten Sorten gucken, sondern auch mal auf neue Sorten gucken. Die sind nämlich auch teilweise widerstandsfähiger gegen Krankheiten, weil man will ja möglichst kein Pflanzenschutzmittel im Garten einsetzen. Das mache ich ja auch nicht, das ist ja Wahnsinn. Und da gibt es zum Beispiel, nur als Beispiel, die Sorte Topaz. Die ist sehr widerstandsfähig, vor allem auch schorfresistent. Die kann ich auch super essen, ist leicht säuerlich und kann ich auch gut für einen Kuchen nehmen. Wenn die jetzt ein bisschen schrumpelig sind, ist egal. Für einen Kuchen reicht das immer.
Ja. Und jetzt sind wir natürlich nicht mit Videoanleitung hier unterwegs, aber gibt es möglichst leicht und bildlich erklärt ein paar Tipps für den Schnitt? Also was muss ich irgendwas machen, damit der Baum schön wird?
Also wir haben Lehrlinge, die schaffen das nach 3 Jahren nicht zu verstehen.
Ach krass, okay.
Nein, das ist jetzt ein bisschen böse von mir.
Naja,
man schon lernen. Ja. Aber zum Schnitt, da werde ich auch immer gefragt. Dann sage ich immer, pass mal auf, geh mal 5 Meter vom Baum weg. Guck den Baum mal von Weiten an. Und jetzt überlegt ihr mal eine schöne Krone, wie soll so eine schöne Krone aussehen. Und alles, was nicht schön ist, sägst du einfach komplett raus. Du kannst besser einzelne Äste oder 2, 3 große Schnitte machen, ist viel besser als diese Schnipselei. Und es ist ein Rosengewächs, der Apfel, aber bitte nicht schneiden wie eine Rose. Also dieses Rumschnibbeln mag der Apfelbaum gar nicht.
Okay, und dann wenn ich jetzt noch Bock hätte, einen anzupflanzen, jetzt ginge das noch um die Zeit oder wann ist die beste Zeit, du machst ja auch neue Äpfel, neue Bäume, wann pflanzt du die an?
Also am besten ist es, wenn da keine Blätter am Baum dran sind, weil dann brauche ich den nicht mit Topf zu kaufen. Pflanze im Topf ist immer etwas teurer als, das nennt man wurzelnackt, ne? Also wenn die keinen Topf haben. Und das fängt im November an und du kannst pflanzen bis April, das ist kein Problem, ne? In der Zeit hat die Baumschule auch eigentlich das gesamte Sortiment da und dann kann man sich da super beraten lassen und dann sagen die hier, nimm die und die Sorte, das passt am besten.
Das sind schon die kalten Monate dann ja eher, höre ich raus. Bei kalt sind wir bei einem wichtigen Punkt, weshalb wir uns auch vor einiger Zeit schon kennengelernt haben, der Frost.
Genau.
Wir lesen gerade, deutschlandweit gehen die Apfelernten um rund 20% zurück, hier im Rheinland angeblich noch mehr. Kannst du das bestätigen? Hast du ähnliche Probleme? Du hast ja eine clevere Idee, auch wieder im mechanisierenden Bereich, wie man Frost umgeht. Erklär kurz, wie gehst du mit Frost hier im Rheinland um?
Ja, also dieses Jahr war es die Nacht vom 22. auf den 23. April wichtig. Da hatten wir also einen Nachtfrost und die Blüte oder die junge Frucht war schon sehr weit entwickelt. Man erinnert sich nicht dran, aber man hatte ein sehr frühes Frühling gehabt. Es war alles sehr früh ausgetrieben. Deswegen sind die Äpfel auch dieses Jahr im Durchschnitt 10 Tage bis 2 Wochen reifer, früher reif wie sonst. Ja, und in dieser Phase sind die halt super empfindlich. Und da, wenn man eine frostige Lage hat und oben im Rheinland, gerade jetzt hier im Meckenheimer Raum, wo ja das große Obstbaugebiet ist, da hat es halt ein paar Lagen erwischt, die da ungünstig waren, wo dann weniger Ertrag ist. Wie viel weniger? Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche reden von 50%. Das Obstbaugebiet Meckenheim ist nicht das größte in Deutschland. Das größte ist immer noch im alten Land, oben in York bei Hamburg. Das zweitgrößte am Bodensee, das dritte hinten bei Pillnitz, Dresden. Wir sind also ein relativ kleines Ausfallgebiet und diese Ausfälle machen deutschlandweit jetzt nicht so schwer Gewicht. Daher braucht jetzt der Verbraucher jetzt keine Angst zu haben, dass es keine Äpfel mehr gibt oder so ein Quatsch. Wir produzieren sowieso nur 60-70% in Deutschland von dem, was wir hier selber essen. 40% wird importiert.
Ja. So, und zum Frostschutz, wie gehst du es an?
Ach ja, Frostschutz, also nachts geht dann bei mir der Alarm an, der ist genau neben dem Bett, der wird so wachgerüttelt, so bei 1 Grad plus, und da muss ich raus, weil die Lage sich draußen sehr schnell verändern kann, und sobald es 0 Grad ist, mache ich also die Bewässerung an. Das ist also, das sind so Kreisregner, die sind so über der Obstanlage, die sprenkeln also über den Bäumen, und das Wasser, was dann auf die Blüte trifft, das fängt dann an zu gefrieren. Und jeder denkt, okay, das ist ja ein Iglo, das schützt. Nein, das ist es nämlich genau nicht. Sondern wenn Wasser zu Eis wird, gibt es Wärme frei. Das nennt man Erstarrungswärme. Das verstehen die meisten Leute nicht, weil keiner verbindet Eis mit Wärme. Deswegen erkläre ich, naja, wenn du aus der Dusche kommst, dann ist ja kalt. Das ist Verdunstungskälte. Und genau das Gegenteil passiert, wenn Wasser flüssig zu Eis wird. Und diese Erstarrungswärme, die schützt unsere Blüten. Es ist also nicht der Eispanzer. Das sieht zwar morgens um 9 Uhr, wenn die Sonne oder um 8 Uhr, wenn die Sonne rauskommt, mega aus, mit diesen langen Eiszapfen überall.
Dann denkt man, die Eiskönigin kommt gleich um die Ecke. Genau. Ne? Elsa und ja. So. Ja. Okay.
Na, also daran sieht man, dass wir brauchen einfach diese kinetische Energie, wasserflüssig zu Eis. Das gibt Erstarrungswärme und das schützt unsere Blüten. Es gibt auch Kollegen, die haben Windräder, die durchmischen Luftschichten, die dann oben meistens etwas wärmer sind. Das hat dieses Jahr auch sehr gut funktioniert. Macht so einen Höllenkrach. Es ist wirklich so, als wenn ein Helikopter über dir fliegt. Das ist unglaublich laut. Mhm. Deswegen bei uns gar nicht möglich. Und deswegen haben wir sehr viel mit Wasser.
Und forschst du auch so ein bisschen in Richtung kälteresistente Blüten bzw. Früchte?
Da gibt es, wir selber forschen da nicht dran. Ja. Es gibt Sorten, die sollen Frost eher abkönnen. Und jedes Jahr zeigt es wieder, dass es dann doch nicht so war. Also das ist sehr witzig. Das wird dann immer behauptet, die ist super frosttolerant. Und ja, da war jetzt eine neue Sorte, Mammut heißt die, ne? Mammut wegen der Eiszeit, ne? Weil die so spät anfängt mit der Blüte. Alles Quatsch, dieses Jahr alles erfroren, also mal wieder alles widerlegt. Das ist immer ganz lustig, wenn jemand sowas behauptet und sagt, warten wir mal 3 Jahre und dann zeigt sich das mal wieder, dass das nicht so war. Ja, aber klar, da wird natürlich auch dran geforscht.
Ja, wir sind ja der Rheinland-Podcast, deswegen jetzt so zum Abschluss hinten raus. Was schätzt du ganz persönlich am Rheinland? Sind es immer noch so auch vielleicht das Kulinarische? Die Omas, die mit den guten alten Rezepten um die Ecke kommen, ist es die Art und Weise, wie die Menschen hier sind?
Ja.
Was magst du am Rheinland?
Am Rheinland mag ich vor allem die Menschen. Ich reise ja auch viel und erlebt man auch sehr viel. Und dieses Offenherzige finde ich toll, dass du eigentlich auch jeden anquatschen kannst und nicht doof angeguckt wirst deswegen. Das finde ich super. Und klar, kulinarisch haben wir hier ja eigentlich alles, ne? Also es gibt ja wirklich alles und es ist Multikulti.
Ja.
Das finde ich sehr positiv.
Was ist deine Lieblingsspeise mit Apfel? Hast du was? Ist es der klassische Apfelkuchen oder der Apfelkompott oder...
Am ehesten der Apfel selber.
Ohne Schnickschnack drumherum.
Ohne Schnickschnack okay. Drumherum.
Ja.
Aber klar, alles kann man ja alles draus machen. Ne?
Ja.
Smoothies und was weiß ich alles. Oder für ins Müsli reinzuschneiden. Aber wirklich so reinbeißen mag ich am liebsten.
Ja. Aber beratet ihr auch? Also kommt noch die Oma oder irgendwer aus der rheinischen Familie und sagt, ich brauche einen guten Apfelkuchen. Welchen Apfel soll ich nehmen?
Ja, auf
oder?
Jeden Fall. Dafür sind wir ja da,
ja.
Um das dann zu beraten.
Und was sagst du dann für Apfelkuchen?
Ja, die klassische Antwort ist, kommt darauf an. Was willst du denn für einen Apfelkuchen? Soll der zugedeckt sein oder offen sein? Zugedeckt nehme ich den Boskop.
Mhm.
Der wird nämlich eher was braun.
Ja.
Und wenn das schön aussehen soll und die Stücke etwas fester bleiben sollen, würde ich eher den Topaz oder den Elster nehmen.
Okay. Und einen Apfelkompott?
Auf jeden Fall.
Also eingekochter Apfel, sage ich
ja,
mal.
Ja, Topaz. Wenn da Stücke drin sind, soll das schön weich sein. Elster oder noch geiler ist Berlepsch.
Ah, so. Da haben wir ja. Zum Abschluss noch ein paar tolle Sachen und jeder, der mal Lust hat, der Hofladen bei dir, der bietet auch sogar noch ein bisschen mehr als Äpfelkauf. Ne? Also ihr habt auch mal ab und zu Events.
Mhm.
Ist das mittlerweile so, dass man das bieten muss, damit man mit dem ganzen Supermarkt drumherum auch irgendwie konkurrieren kann?
Ja klar, die Konkurrenz ist riesig, ja. Und es ist natürlich verlockend, wenn man durch den Supermarkt läuft, einfach die Äpfel mitzunehmen und nicht diese extra Strecke zu machen. Wir machen am 21. und 22. September ein Riesenevent, am Apfelfest, das wird riesig.
Wow, ja.
Das wird richtig fett.
Was wird denn da geboten?
Also
jetzt darfst du Werbung machen, wenn du schon hier bist.
Frische Apfelbackringe machen wir, total lecker. Wir klären so über den nachhaltigen Anbau auf. Wir haben einen Stand mit Robotik. Da geht es um die Apfelernte und Robotik. Da haben wir die Technische Universität aus Aachen dabei. Und viel für Kinder, Belustigung, Live-Musik und klar zum Essen jede Menge. Apfelschutney, Bratwurst und also Quatsch. Also alles rund um Apfel gibt's beim Apfelfest am 21. und 22. September bei uns hier Schmitz-Hübsch in Merten.
Ach, Und wahrscheinlich, wenn ihr wie der kleine Roland damals mit 10 auch mal auf den Trecker wollt, ist das da auch möglich?
Ja, du kannst mitfahren. Wir haben so einen Apfelexpress, der flitzt da durch die Obstanlagen. Und da gibt es dann noch einiges zu erfahren. Da habe ich dann immer so eine Boxe mitlaufen, dass das nicht nur so ein bisschen Belustigung ist, sondern auch ein bisschen informativ ist, dass man so ein bisschen dahinter hört, wie hier jetzt heute.
Wow. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, mit dir zu sprechen. Und besuch den Roland und seinen Obsthof gerne mal, zum Beispiel beim Apfelfest. Aber es macht auch sonst, glaube ich, einfach mal Sinn, sich durchzuprobieren und seinen Fall. Apfel zu finden.
Super.
Ich entscheide mich jetzt zum Abschluss noch für meinen, aus den 3 zumindest, und würde, glaube ich, den hier in der Mitte.
Ja, ich auch.
Der Nummer 2. Was war das nochmal?
Zari.
Achtung.
Also im Moment ist Zari am leckersten.
Dann der Biss in den Apfel und euch eine schöne Zeit im Rheinland mit Kölsch und Jod und guten Apfeltit. So ist es.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast.